Moment. Leben heute.
Ich muss um 3:30 aufstehen. Ich kann nur bis 10 Uhr arbeiten, weil um 10 Uhr hat schon über 30 Grad. Man kann auch dann nicht mehr bewässern. Man hat kurze Zeitfenster für die Bewässerung. Es wächst nichts. Es gibt Landwirte, die können nicht bewässern. Die können nur jeden Tag rausfahren auf den Acker und schauen, wie alles kaputt wird.
Der vergangene Sommer war für viele Menschen mit ausgiebigem Badespaß und mediterranem Lebensgefühl verbunden. Für Österreichs Bauern jedoch brachte die Hitze Dürre auf den Feldern und Ernteverluste. Die Kühe gaben weniger Milch, die Heuernte war katastrophal. Die Landwirtschaft ist und bleibt vom Wetter abhängig. Nicht immer kann man sich mit moderner Technik wie etwa Bewässerung helfen. Auch gegen Launen der Natur wie Hagel oder andere Unwetter gibt es wenige Gegenmaßnahmen. Viele Bauern sehen Wetterphänomene pragmatisch. Es gibt kein schönes oder schlechtes Wetter, sagt einer. Es gibt nur das eine Wetter, mit dem man sich arrangieren muss. Ernst Weber hat Landwirte im trockensten Gebiet von Österreich besucht, im östlichen Weinviertel.
Die Erträge, Kartoffeln nur mehr ein Drittel vom letzten Jahr. Rübe schätzt man, ja, schlechtere Durchschnittsernte. Kürbis auch schlechtere Durchschnittsernte. Und Mais zum Teil Katastrophe. Mais braucht viel mehr Wasser als die anderen genannten Kulturen.
Das Dreiländereck mit Tschechien und der Slowakei ist eine der trockensten Regionen Österreichs. Viele der Felder auf dem flachen Ackerland sind bereits gepflügt. Auf anderen reifen noch Mais, Rüben und Kürbisse. Herbert Bartosch aus Hohenau an der March macht einen Kontrollgang durch einen seiner Rübenäcker. Hier wuchert Unkraut.
Im Biologischen muss man händisches Unkraut entfernen. Und es war keinem Menschen mehr zumutbar, nach 11 Uhr irgendwas am Freien noch zu machen, bei 37, 38 Grad. Und hat man halt das restliche Unkraut, was halt gewachsen ist, hat man stehen lassen.
Herbert Bartosch ist Landwirt seit Geburt, wie er sagt. Er ist 53, bewirtschaftet 160 Hektar Land und beschäftigt 3 Mitarbeiter. Der Bauer geht ein paar Schritte ins Maisfeld nebenan, bricht einen Kolben vom trockenen Stamm, entfernt die Deckblätter. Nur der untere Teil des Maiskolbens trägt Körner. Während der Blütezeit hat der Mais wegen der Hitze das Wachstum eingestellt. Auch die Blühphase war reduziert. Mit künstlicher Bewässerung könne man der Dürre in dieser Region kaum begegnen, sagt Herbert Bartosch. Wegen des tiefliegenden Grundwasserspiegels müsste man tiefe Brunnen graben.
Normale Brunnen sind mit 6 Meter ausreichend. Und da müsste man schon auf 20, 30 Meter runtergehen, diese Kosten. Und die Garantie, dass man Wasser findet, ist auch sehr gering. Wir haben früher mal 8 Brunnen gemacht und 13 aktiv. 5 sind wieder liquidiert worden, weil sie einfach kein Wasser gebracht haben. Ein großes Loch ohne Wasser.
Manchmal wird auch Regen, der zum falschen Zeitpunkt kommt, zum Problem. Einen Großteil seiner Erdäpfel musste Herbert Bartosch Anfang September mittels sogenannter Noternte aus dem Boden holen.
Weil durch den Niederschlag, den wir jetzt gehabt haben, Anfang September, Ende August, die bereits fertigen Knolle dazu animiert hat, neue Triebe zu machen. Das heißt, die fertige Knolle wurde wie zur Mutterknolle. Und das ist eine Katastrophe, weil diese wird dann weich, schrumpelt und ist nicht mehr vermarktungsfähig. Und haben zwischen 10 und 13 Tonnen geerntet. Normale Ernte liegt im Biobereich zwischen 25 und 35 Tonnen.
Abgesehen vom geringen Ertrag, die Erdäpfel sind viel zu klein. Für den Abnehmer dieser Ernte ist die Vermarktung eine Herausforderung. Der Handel will große, genormte Feldfrüchte.
Auch der Frühjahr war schon, vom Frühjahr weg schon sehr extrem trocken. Also wir haben, wenn ich jetzt kurz zurückdenke, eigentlich die Gerste angebaut und unsere Braugerste hat eigentlich nur 20 mm zu Pfingsten Niederschlag gekriegt. Brauchen würden wir wenigstens 300, 400 mm, das wären die Wunschvorstellungen in der Vegetation. Das spüren sie bei uns in unserem Gebiet überhaupt nicht.
Josef Steller verkauft Landmaschinen und ist Nebenerwerbslandwirt im benachbarten Niederabsdorf. Er baut auf 100 Hektar Land Getreide an, Zuckerrüben, Kürbis und Zwiebel. Die heurige Getreideernte liege unter dem durchschnittlichen Ertrag. Beim Kürbis gebe es Verluste von bis zu 50%, sagt der Landwirt. Die Kerne werden übrigens in die Steiermark verkauft. Dort presst man sie zu Kürbiskernöl. Ackerbau hängt zum Großteil vom Wetter ab.
Einige Jahre passt, aber wenn es vor 5 oder 4 Jahren nicht passt, ja, man muss sortenmäßig ein bisschen was tun, stabilere Sorten und einfach die Investitionen zurückschrauben. Ja, also die Investition kann man halt dann erst wirklich leisten, wenn man sagt, ja, jetzt ist was überblieben. Und somit werden die Geräte älter. Man sieht auch bei den Kollegen, dass die Geräte und die Fahrzeuge viel älter werden.
Josef Steller freut sich über jeden Regentropfen, auch im Herbst, und er hofft auf eine dicke Schneedecke. Kälte und Schnee reduzieren schädliche Insekten. Der Boden speichert Feuchtigkeit, die Pflanzen im Frühling zum Aufgehen brauchen.
Im heurigen Jahr haben wir Glück gehabt, weil da war voriges Jahr die starken Niederschläge im September begonnen und sind bis im Winter eingegangen. Wir haben also eine relativ gute Winterfeuchtigkeit gehabt. Das hat uns eigentlich das heurige Jahr gerettet. Wenn wir das nicht gehabt hätten, wenn es vor zwei Jahren gewesen wäre, dass es ein trockener Winter gewesen wäre, dann hätten wir heuer nichts geerntet. War wirklich nichts.
Und wenn es so 35 Grad hat, ist für die geteilte Ernte natürlich optimal. Ich habe Garantie, dass es trocken ist. Das Stroh ist trocken, es lässt sich leicht dreschen. Hat den Vorteil, es wurde nie abgeregnet. Das heißt, wenn ein bereits reifes Getreide abgeregnet wird, setzen sie oft Sporen drauf, Pilze etc. und im Heuer perfekte trockene Getreide bekommt.
Auch starken Wind hat es dieses Jahr keinen gegeben. Wind trocknet den Boden zusätzlich aus. Mit Windschutzgürteln versucht man, diese Bedrohung zu reduzieren. Mit der Getreideernte dürfe man sich jedenfalls nicht lange Zeit lassen, sagt Herbert Bartosch.
Wir haben das große Problem zum Beispiel bei Dinkel. Dinkel ist eine uralte Getreideart. Und wenn der reif wird und es kommt ein starker Wind, bricht Ähre meistens an der Ährenbasis ab vom Halm. Und es ist immer so, dass kombiniert mit hohen Temperatur meistens ein Föhnwetter und mit Föhn entsteht ein starker Wind. Und man kann speziell beim Dinkel kann man zwischen mit den Ähren dann abbrechen und am Boden legen. Und das ist meistens immer ein, zwei, drei Tage, bevor es wirklich reif ist, kommt so Wetter daher. Das ist oft zum Nahrungswerden, sagen wir immer so schön.
Es sieht ja so aus beim Dreschen, dass wir ja immer am Passen sind. Quasi man wartet, wie wird's Wetter, wie schaut draußen das Korn aus. Dann macht man mal drei Druschproben, da schaut man sich an, jetzt fallen einmal aus, die Drescherstickel, dann lässt man die Feuchtigkeit messen und dann fahrt er.
Birgit Bartosch unterstützt ihren Mann bei der Getreideernte.
Wir sind schon bis zwei in der Früh gefahren, wenn es Wetter passt hat. Und ich fahre da mit, weil ich komme raus, ihn zu füttern. Weil der Herbert steigt nicht ab. Da bin ich dann mit Essen draußen und während der Fahrt wird er dann gefüttert. Außer hat er dringendes Bedürfnis, da muss er absteigen. Aber ansonsten geht es dann durch. Und es geht dann, je nachdem wie es Wetter ist, zwei bis drei Wochen dann durch, je nachdem wie schnell es geht.
Birgit Bartosch, sie ist als Bio-Birgit bekannt, pflanzt Bio-Gemüse, das sie in ihrem Hofladen in Hohenau verkauft. Der Selbstbedienungsladen ist täglich geöffnet. Hauptsächlich bietet sie Erdäpfel an, Frischgemüse, Trockenware und Obst, je nach Saison. Ihr Gemüsegarten liegt innerhalb der Marktgemeinde. Er ist so groß wie ein halber Fußballplatz und kann bewässert werden. Das Gemüse ist von Unkraut überwuchert. Die sommerliche Hitze und tägliche Bewässerung brachten auch unerwünschte Pflanzen zum Sprießen.
Obwohl ich meine Gurken also jeden Tag bewässert, sind schon als ein junger Gelb. Also die haben gar keine Chance mehr, dass sie grün werden, weil es einfach zu trocken ist. Hinten habe ich einen Spargel und einen Buri, der war von Unkraut überwuchert. Und ich habe mir gedacht, das wird alles kaputt werden da hinten von der Hitze. Ich habe mich zwar bemüht mit dem Gießen, aber irgendwann, man kommt ja teilweise gar nicht nach. Aber das Unkraut hat dann die Kulturen doch so geschützt. Man glaubt es nicht, jetzt haben wir sie entfernt und der Spargel und der Buri, also der Lauch, stehen wunderbar da, umfallen. Also jetzt muss man ein bisschen anhäufeln und stützen und schauen, dass er ihm wieder gut geht. Er muss jetzt da fangen, der hat jetzt auch einen Schock wieder. Nicht? Jetzt kommt er da wieder raus aus dem Dickicht, ist nicht mehr geschützt und geht es ihm auch nicht gut. Na ja. Ein paar Kürbis sieht man herumliegen. Jetzt wird das Kraut schon dürr. Jetzt haben wir da eine schöne Kürbisernte hoffentlich.
Neben Hitze schadet auch Kälte der Landwirtschaft. Später Frost hat schon viele Pflanzenkulturen vernichtet.
2013 haben wir einen ganz späten Frost gehabt, dann ist natürlich sind auch Frostschäden vorhanden. Ja. Weil da der Roggen schon blüht und das war ganz schlecht. Ja. Das war ein Verlust von 50-60%.
In Österreich sind rund 85% der Ackerflächen gegen Hagel versichert, 60% gegen Dürre und andere Risiken. Josef Steller hat keine Versicherung abgeschlossen. Seine Äcker liegen weit verstreut im Gemeindegebiet. Hagel ist eher ein lokales Ereignis. Mehr Bedrohung gehe vom Frost aus, sagt sein Kollege Herbert Bartosch. Derartige Wetterereignisse können kleine Betriebe in den Ruin treiben.
Ja, der Frost, vor allem der Spätfrost im Frühjahr, von dem reden wir jetzt eigentlich, hat schon dazu geführt, dass wir komplette Rübenbestände neu anbauen mussten, beziehungsweise Kürbis neu anbauen müssen. Ja. Wintergetreide hält das ja aus. Was wir schon gehabt haben, sind Fröste, die ersten Fröste im Herbst. Die beschleunigen gewisse Reife, das heißt, der Mais wird dann plötzlich schneller reif. Aber bei Kürbis ist die Gefahr, dass der ganze Kürbis dann weich wird, weil er auffriert. Es reicht oft eine Nacht mit 2 Grad Minus und dann wird es wieder 3 Wochen schön, aber die eine Nacht mit den 2 Grad Minus lösen wir zum falschen Zeitpunkt eine Katastrophe in der Landwirtschaft aus.
Heißer Sommer, schlechte Ernte. Ein Beitrag von Ernst Weber über die Beziehung der Bauern zum Wetter. Gesprochen hat Michael Köppel. Die US-Umweltbehörde EPA hat den Autohersteller Volkswagen beschuldigt, die Resultate von Abgasuntersuchungen geschönt und damit Klimaschutzgrenzwerte umgangen zu haben. Millionen Fahrzeuge weltweit sollen betroffen sein. VW-Chef Martin Winterkorn gibt sich zerknirscht. Der Konzern habe das Vertrauen der Kunden und der Öffentlichkeit enttäuscht. Alles wegen des Abgastests.
Das Wort der Woche.
Sie kennen das ja vermutlich auch. Vom Fahrradfahren. Da wird man überholt von einem Auto, bei dem es hinten rausqualmt. Blau und grau, ganz dicht und schwarz. Die Sicht wird nebelig, es stinkt. Ein Kratzen dann im Hals. Früher war das gang und gäbe.
Heutzutage ist es aber dann ein Auto, wenn das ein neueres ist, das nicht mehr der Zulassung entspricht, sprich etwas ist kaputt.
Bernhard Gehringer ist Professor an der Technischen Universität Wien. Er ist Spezialist für die Technik von Kraftfahrzeugantrieben. Abgastests sollen zeigen, ob ein Motor richtig funktioniert. Sie sollen aber auch beweisen, dass gesetzliche Grenzwerte eingehalten werden.
Das ist entstanden schon in den 60er Jahren in den USA. Smog, so wie man das heute von China kennt, wie in Städten wie Peking, das war in Los Angeles etwa, eine große Plage. Im Wesentlichen gibt es da 4 Schadstoffe, die verantwortlich sind. Das Kohlenmonoxid, CO, die Kohlenwasserstoffe, HC, die Stickoxide, NOx. Und die Partikel, diese 4 Größen, wurden dann über die Jahrzehnte gesetzlich limitiert und es wurden Abgasgesetzgebungen eingeführt.
Weil nun die Messwerte Auswirkungen haben auf die Zulassung, mussten die Messverfahren standardisiert werden. Das Auto wird dabei auf einen Prüfstand gestellt, auf Rollen, damit es nicht davonfährt. Und es wird so in der Garage ein immer gleiches Geschwindigkeitsprofil abgefahren. Was hinten rauskommt, wird gemessen. Die Prüfspezialisten diskutieren derzeit, welche Geschwindigkeiten auf so einer Testfahrt verwendet werden, damit man die typische Schadstofffreisetzung eines Autos gut bestimmen kann. Und in den nächsten Jahren wird das vereinheitlicht zu einem weltweiten Standard, der die typische Fahrweise in indischen Städten genauso abbildet wie die in Frankfurt oder San Francisco. Weil aber nun die Autos zunehmend schlauer werden, kann man sie so programmieren, dass sie einen standardisierten Prüfzyklus erkennen und die Motorleistung so regulieren, dass wenig Schadstoffe beim Auspuff herauskommen. So wie in der Schule, wenn der Lehrer in Anwesenheit des Schulinspektors den Kindern leichtere Fragen stellt. Ein möglicher Ausweg, raus aus der Garage, gemessen wird in echter Fahrt.
Es wird ein leichtes, kleines Messsystem mitgeführt am Fahrzeug und wird gemessen. Es ist zwar ein relativ aufwendiges Verfahren, wie sich jetzt schon zeigt, man muss sehr kompliziert auswerten mit Algorithmen, aber es ist möglich und das wird aller Voraussicht nach 2017 gesetzt werden.
Am besten wäre es für die Leistung eines Motors, wenn man sich um die Abgase nicht zu kümmern bräuchte. Ist nun ein Abgastest eine lästige Pflicht für Autohersteller oder helfen sie Motoren besser und effizienter zu machen und ihre Betriebsweise auch zu überwachen?
Naja, man muss das klar sagen, es waren in den Anfängen, wie das gekommen ist, in den 70er Jahren hat man auf Leistung und Drehmoment und da waren diese Systeme, gerade Katalysator, Regelung, eher ungewünschtes Liebkind. Es gab genug Tuning-Firmen, die das dann ausgebaut haben, etwa in den USA. Zwischenzeitlich ist es klar erkannt, auf jeden Fall von allen Herstellern, allen seriösen, sage ich einmal, Nutzern, dass solche Systeme sinnvoll notwendig sind, um das Fahrzeug überhaupt akzeptabel zu machen, gerade in unseren immer mehr urbanisierten Gegenden. Deshalb bin ich absolut überzeugt, dass das von allen als ganz wichtiger Schritt gesehen wird. Und das sieht man ja auch an den Gesetzgebungen und technischen Weiterentwicklungen.
Was früher technisch schwieriger schien, Katalysatoren und Partikelfilter, ist heute Standard. Sie wurden entwickelt, weil strengere Abgasregelungen erfüllt werden mussten. Die Konsequenz von Abgastests ist nämlich einfach. Wer die Vorgaben nicht erfüllt, wird seine Autos nicht verkaufen.
Der Abgastest, das Wort der Woche, war das von Lothar Bodingbauer. Das war Momentleben heute am Mittwoch. Technik Georg Janser, Redaktion Xaver Forthuber.